Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen eines unserer Live-Events aufgezeichnet. Hier ein Tipp zum Beginn der heutigen Folge. Schau doch gerne mal auf unserer Excellence Academy vorbei. Hier findest du rund um die Uhr eine große Auswahl an exklusiven Online-Videokursen von hochkarätigen Speakern. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt aber viel Spaß beim Anhören.
Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne, los geht's! Ja, warum sind Führungskräfte eigentlich Führungskräfte? Klar, wegen der Erfahrung ist meist so der erste Antwortimpuls, der aus uns herauskommt. Doch ist das in diesen Zeiten geprägt von KI und notwendigen Disruptionen eigentlich noch der richtige Wertbeitrag? Denn ist es eigentlich nicht genau die Erfahrung, die am Ende gerade der eine entscheidende Faktor ist, auf den ja eben nicht mehr so gesetzt werden darf, gerade dann, wenn es um wirklich echte Disruptionen und ein entsprechendes Vorankommen geht? Doch was ist denn dann der Wertbeitrag von Führungskräften auch in der Zukunft? Vielleicht ist es die Fähigkeit, sich selber und die eigenen Mitarbeiter in eine wahrhaftige Verantwortung zu bringen. Und das gerade wegen der unendlichen Optionen in der heutigen Zeit. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Boris Grundl. Boris Grundl hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte und damit Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Er ist zu 90% gelähmt, war Sozialhilfeempfänger und hat sich zu einem finanziell freien Menschen entwickelt. Und seine Botschaft lautet, ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Was das für Führungskräfte, aber auch Einzelpersonen bedeutet und warum wahrhaftige Verantwortung dafür der Schlüssel ist, das beleuchten wir jetzt und damit ein ganz herzliches Willkommen, lieber Boris Grundl, schön, dass du da bist.
Lieber Ulf, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Honored. Ja. Sehr gerne. Du hast dich mit so vielen Menschen auseinandergesetzt, du bist auch schon so lange tatsächlich in dem Metier tätig. Du hast wahrscheinlich schon erlebt, dass viele Menschen spüren, dass sie eigentlich, wenn sie ganz ehrlich sind, gar nicht mal so das Beste aus sich herausholen, aber nicht so genau wissen, was sie in Wirklichkeit am Ende des Tages wirklich zurückhält. Wie kann man erkennen, was einem eigentlich wirklich in der Verantwortung, wenn man sie für sich selber übernimmt, im Wege steht?
Steigen wir mit den Daten ein.
Gerne.
Wir haben eine Möglichkeit eruiert, wie man Verantwortungsbewusstsein messen kann. Das geht nach außen, nach innen. Mhm. Und dort haben wir festgestellt, dass die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, also das Können, um 35% höher ist wie das Wollen im Schnitt. Dann haben wir aber Leute, die zu viel Verantwortung übernehmen, warum auch immer, und im Grunde genommen ermüden und ausbrennen. In einem Bereich und im anderen Bereich, der Selbsterkenntnis, zu wenig Verantwortung übernehmen. Also müssen wir davon sprechen, wer in welchem Kontext wie viel Verantwortung übernimmt. Wir dürfen nicht sagen, jemand macht es oder macht es nicht. Und mit dieser Differenzierung bekommen wir ein klares Bild auf Verantwortung und wissen auch, dass Verantwortung der Kern der menschlichen Entwicklung ist. Man kann ja bei vielem ansetzen. Man kann sagen Stärken, man kann sagen Vision, man kann sagen Talente, man kann vieles machen. Verantwortungsbewusstsein ist der Kern der Entwicklung ermöglicht. Und wenn ich jetzt eine Kultur schaffe, in dem nicht zu viel und nicht zu wenig Verantwortung übernommen wird und vor allem genau definiert wird, wer für was verantwortlich ist, bekomme ich eine sehr, sehr klare Orientierung. Insofern ist es sehr klar, Führung bedeutet, Menschen zur Verantwortung befähigen und das durch Ergebnisse sichtbar machen. Heißt, ein Ja in meinem Umfeld, eine einfache Frage, übernehmen in meinem Umfeld Leute mehr Verantwortung und zeigen bessere Ergebnisse. Das war's.
Ein starkes Statement gleich zu Beginn. Wir kommen da noch ein bisschen weiter drauf zu sprechen. Ich will aber gerne mal so ein bisschen auch gleich dann gerne praktisch reingehen, weil du hast gesagt, ein Jahr in meinem Umfeld und wie zeigen das dann Menschen? Oftmals ist ja Verantwortungsübernahme etwas, wo wir am Ende oftmals tatsächlich gelernt haben, ich werde zur Verantwortung gezwungen, vielleicht auch für Dinge, die ich so gar nicht intendiert habe. Oder mir wird der berühmte schwarze Peter zugeschoben und ähnliches. Das heißt, Verantwortung einerseits ja, auf der anderen Seite schlechte Erfahrungen, die wir vielleicht in der Vergangenheit gesammelt haben. Wie überwindet man so etwas und wie kann man wieder mehr Freude an Verantwortungsübernahme kultivieren?
Ja, da muss ich leider mit einem Fehler anfangen, den ich 3 Jahre gemacht habe in der Forschung. Ich habe das sogenannte Lustprinzip. Das heißt, irgendwas in mir ist, das meinen Teil der Verantwortung erkennt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Insofern ist für mich Verantwortungsübernahme ein Gradmesser der persönlichen Entwicklung, Automatismus. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, den man als Führungskraft oft macht, dass man von sich auf andere schließt.
Ja, das stimmt. Ja, den kennen wir alle, den Fehler, ja.
Und habe ich gedacht, hurra, lass uns mehr Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich eine Weile gebraucht, das ist das Positive, habe eben diese Forschungsfehler gemacht, zu sehen, dass die Konnotation hinter Verantwortungsbewusstsein bei mir ein anderes ist wie bei anderen. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass Schuld hätte ich doch früher und Verpflichtung, ich will nicht, ja, muss aber, die Leute emotional mit Verantwortung verknüpfen. Das ist kein bewusster Akt. Wenn Sie jemanden fragen, woran er Verantwortung erkennt, wird er sofort stammeln, weil er nicht nachgedacht hat. Mhm. Daran erkennen wir übrigens immer die Substanz hinter einem Wert. Wenn ich frage, woran erkennst du es? Kommt dort Klarheit, hat jemand nachgedacht oder er plappert nach. Und dort ist es eben so, dass die meisten mit Schuld, hätte ich doch früher, dann müsste ich nicht jetzt. Oder, haja, wat mut dat mut. Und deswegen ist das Lastprinzip, nicht bei allen, sind so bei 90% der Bevölkerung, ist so verankert und bei 10 eben anders im Lustprinzip. Und dann war eben die Idee, wie kann man das entwickeln von der Last zur Lust? Das geht natürlich nur, indem ich mir bewusst mache, welche 6 Stufen des Verantwortungsbewusstseins in mir sind. Mhm. Kann ich die erkennen? Kann ich auch meine mentalen Zustände zum Thema Verantwortung erkennen? Und damit ist eine Entwicklung möglich. Also es ist ja immer im Training so eine Möglichkeit, über was zu reden und dann kommen schöne Sprüche.
Und dann kommt die Praxis, ne?
Du musst einmal mehr aufstellen wie hinfallen und du musst das Glas halb voll sehen und so. Und dann, ja super, ja, aber wie geht das? Mhm. Und interessant wird es immer dann, wenn ich nicht nur sage, das wäre ein Zustand und alle sagen Hurra, sondern du kommst Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dahin.
Mhm. Wie grenzt du denn dann eigentlich Verantwortung von anderen Werten, hast du gerade gesagt, wie Disziplin oder auch Willenskraft ab?
Indem ich ganz konkret die Identifikation, die geistige Besitznahme meines Verantwortungsbereichs erkenne. Mhm. Wir sagen ja manchmal Motivation. Wir haben ja viele Begriffe und dann ist immer wichtig, dass wir die Begriffe genau angucken. Also wie ist die geistige Besitznahme meines Verantwortungsbereichs? Das kann ich schon sehen. Ich kann natürlich sagen, ein Mensch ist mehr oder weniger motiviert. Aber wann ist er motiviert und was nicht und was, wo führt er hin? Im Kern ist es so, wenn wir beruflich bleiben, habe ich einen klar umrissenen Verantwortungsbereich. Weiß ich, für was ich verantwortlich bin und was nicht. Meistens für bestimmte Ergebnisse ja, aber die sogenannten Soft Skills, die ja gar keine Soft Skills sind, sie sind ja Hard Skills, weil Soft Skills wären zu Hard Skills, dann kann ich erkennen, wie jemand wirklich, wirklich vor Ort zupackt in dem Bereich, der ihm klar ist. Und das haben wir viel zu wenig. Mhm. Zum Beispiel, wer ist jetzt für Motivation vor Ort verantwortlich? Und wer nicht? Was ist Integrität vor Ort? Wer ist für was verantwortlich?
Wenn ich dir so zuhöre, finde ich das ganz spannend. Du hast gerade gesagt, die Soft Facts werden die Hard Facts gewissermaßen. Ja. Und du hast gleich am Anfang unseres Gesprächs heute gesagt, lass uns doch erstmal auf die Daten schauen. Ich habe selten jemanden gehabt, der so datenorientiert an ein Thema wie Leadership tatsächlich herangeht. Und ich habe von dir im Vorgespräch auch gehört, dass ihr so etwas auch so wie Leadership GBT sozusagen erfunden habt. Hängt das eine mit dem anderen zusammen? Woher kommt diese Leidenschaft für die Daten? Und was ist auch dieses neue Leadership GBT, was ihr ja letztendlich jetzt auch in die Praxis eingebracht habt?
Peter Drucker hat mal gesagt, if you can't measure it, you can't lead it.
Das stimmt.
Und da kann man auch zum Extremismus neigen. Man kann auch zu viel Daten sammeln. Aber die Bemühung, Daten zu sammeln, heißt ja schon mal, ich möchte nicht irgendwas glauben, was meistens meine eigene Geschichte nur widerspiegelt, sondern ich möchte eine Distanz bekommen und trotzdem erfahren. Deswegen sind Daten ein guter Einstieg. Also es ist eine Hilfe. Die muss natürlich dann, das tun wir immer, mit subjektiv Erlebten wird immer aufgefüllt. Wenn einer sagt, ich bin dann nur noch Wissenschaftler und habe mich gar nicht mehr drin. Wir wissen ja sogar, dass heutzutage die Anwesenheit einer Person eine Versuchsanordnung beeinflusst.
Ja, also stimmt.
Da muss man die Datenrelevanz nehmen. Aber es hilft auch, glaube ich, einem Zuhörer oder auch Menschen, wenn sie ein bisschen Substanz zu Themen bekommt. Aber dann natürlich ins Emotionale weiter abgleiten. Weil unser Intellekt will auch Futter haben und es wird viel erzählt. Gerade in, wenn wir jetzt über Motivation, Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung reden, Coaching, machen wir uns auch nichts vor. Ganz viele sagen schwarze Schafe und Geldmacherei und so weiter. Und man muss sich auch ein bisschen differenzieren. Das heißt, hat einer Substanz in der Analyse und hat er eine klare Methodik und Didaktik, über was er redet, dann kaufen die Leute auch gerne das Produkt ein.
Mhm. Jetzt ist ja, wenn man dir so zuhört, erinnert mich das ein bisschen an einen relativ einfachen Ansatz, wenn man auch generell auch über die Entwicklung von Strategien nachdenkt. Ne? Also einfach zu sagen, wo bin ich, wo will ich hin,
ja, klar.
Wo ist der Gap und
ja,
let's do it.
Ganz klar.
So, und gleichzeitig wissen wir aber, dass ja genau 85% der Leute dann an dem Let's do it dann tatsächlich scheitern, beziehungsweise 85% der Projekte. Bei dir ist es so, du hast eine unglaublich beeindruckende Lebensgeschichte, wo man sich natürlich bei Interesse auch noch gerne weiter mit beschäftigen kann. Es gab eine Situation vom Klippensprung in Mexiko, du hast dann sozusagen finanzielle Freiheit auch weiter erlangt. Worauf ich hinaus möchte, ist, du hast ja wahrscheinlich auch Phasen gehabt, wo es emotional schwierig wurde, wo es vielleicht rational möglich ist, auf Daten draufzuschauen, aber wo vielleicht in dir etwas ist, was einfach so übermächtig zu sein scheint, dass all dieser Zugriff auf Daten am Ende des Tages gefühlt nicht stattfindet. Was sind so aus deiner ganz persönlichen Lebensgeschichte ein, zwei Tipps, die du geben kannst, wenn man so eine Sperre in sich merkt, wie man dann trotzdem wieder zurückkommt, wie man trotzdem wieder in diese Lust und Freude kommt, eben nicht einfach nur Subjektivitäten auszusprechen, sondern zu sagen, okay, lass uns die Zeit nehmen, lass uns da wirklich mal auf die Daten auch draufschauen und dann gute, mutige und verantwortungsbewusste Entscheidungen nach vorne zu treffen.
Also ich wechsle jetzt in die persönliche Sichtweise.
Yeah.
Gerade eben habe ich von als Experte drauf geguckt.
Yeah.
Jetzt habe ich eine andere Identität.
Yeah.
Gehe ich in die persönliche Identität, ist es, wenn man es weiß, auch einfach. Wir haben immer eine momentane Raketenstufe, die zündet. Also die gibt uns Energie. Nach so einem Unfall, wenn man zu 90% gelähmt ist, Pflegestufe 3, das ist, glaube ich, eine andere Bezeichnung, aber die erste Tatsache war, du bist erstmal weg vom Fenster, das ist also Selbstmitleid.
Ja.
Selbstmitleid kennt jeder, ist eine Opferrolle, da passiert nicht viel. Und dort gibt es dann immer wieder im Leben zwei Möglichkeiten, du kommst wieder in die Schöpferrolle, in die Erschaffende, ich kann was machen, Selbstwirksamkeit ist das Fachwort, oder die Gründe, dass sich es nicht mehr lohnt, werden mehr. Beide sind wahr, die Frage ist, was macht dein Bewusstsein?
Mhm.
Und in so einer Trauerbewältigung ist halt da mal links das wirkliche Aufgeben. Ich kann das nachvollziehen, wenn jemand Schicksalsschläge kriegt und dann irgendwann wegdriftet. Oder du gehst wieder in die Machbarkeit, die Konzentration dessen, was möglich ist. Das ist eine Grundentscheidung.
Mhm.
Die treffen wir übrigens, die muss man nicht nur, wenn man einen Querschnitt hat, mit so einem Trauma bewältigen. Die haben wir immer wieder. Immer wieder konzentriere ich mich auf das, was ich beeinflussen kann. Oder was mich interessiert, ich aber nicht beeinflussen kann, dann werde ich Opfer.
Mhm.
Das ist eine grundsätzliche, sich wiederholende Entscheidung, meist unbewusst und später bewusst. Und dann habe ich in der Identität zum Beispiel am Anfang, ich zeige es euch allen. Ja, du bist weg, kommen alle, oje, das war's wohl. Und dann, Moment, ja, das ist wie so eine Art Racheenergie, keine schöne, aber wir sind hier, um Klartext zu reden.
Mhm.
Und das ist die erste, ich zeige es euch. Mhm. Und irgendwann mal muss man sich vorstellen, so eine Raketenstufe, die brennt aus und im Weltraum fällt die ja dann auch ab. Also die gibt's nicht mehr. Dann finde ich auf der Ebene keine Antworten mehr. Und hier geht's immer um die nächste Selbsterkenntnis der Sinnfindung zur nächsten Raketenstufe. Und wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat, dann versteht man das einfach, dass das Motiv, was mich momentan befeuert, irgendwann mal vorbei ist und dann muss ich tiefer graben.
Mhm.
Und in dem Sinne komme ich dem Kern meiner persönlichen Entwicklung immer näher. Und das ist die Antwort auf die Frage, für was bist du gemeint worden? Was haben andere davon, dass es dich gibt? Nicht, was will ich? Oder was muss ich? Oder was sollte ich? Und natürlich kommt nicht jeder da unbedingt hin im Leben. Aber jeder, der diese Sinnhaftigkeit im Leben merkt, dass die immer mehr zunimmt, der wird merken, der hat immer wieder Raketenstufen, die immer abbrennen und dann kommen neue. Die neuen sind immer Einkehr. Und als Experte ist immer schön, ich schreibe dann immer ein Buch.
Ein Buch heißt
Einkehr.
Das nächste Buch oder das Buch heißt dann Einkehr. Ich fand das, ich habe gerade sehr aufmerksam zugehört, weil du gerade von der Racheenergie gesprochen hast. Man könnte es letztendlich sagen, wenn man es auf Grundemotionen überträgt, ist ja die Energie der Wut.
Ja.
Und ich habe da gestern witzigerweise mit einem Kunden drüber gesprochen, weil er auch sagte, ich erlaube mir oftmals nicht wütend zu sein. Da habe ich gesagt, du musst als Unternehmer wütend sein. Wir brauchen wütende Menschen, weil Wut ist das, was uns nach vorne führt, sagt ja schon die chinesische Medizin, die Energie der Leber, die uns dann nach vorne pusht. Und ich habe mich gerade gefragt, als ich dir sehr zugehört habe, wie hängen Emotion und Verantwortungsübernahme tatsächlich zusammen? Also könntet ihr womöglich auch nachweisen, dass emotionaler Zugang beispielsweise auch Verantwortungsübernahme erleichtert? Gibt es dort Daten oder Erkenntnisse, die du im Laufe der Jahre sammeln konntest?
Man kann ein ganz einfaches Beispiel aus der Datensammlung machen. Menschen, die Kinder großgezogen haben, haben höheres Verantwortungsbewusstsein.
Mhm.
Das heißt, wir würden ja sagen, wir stellen über Leute ein, die noch keine Kinder hatten. Also eigentlich müssten wir Leute einstellen, die Kinder hatten, die aus dem Gröbsten raus sind, weil die Intensität der Zeit bei denen höher ist. Die gucken schnell zum Ergebnis und gehen dann nach Hause und kümmern sich um die Kinder. Und man würde ja sagen, wo die reine Energie und die Jugend ist, da wäre mehr Verantwortungsbewusstsein. Ist nicht so. Die Wirkung nimmt dann hoch. Das ist zum Beispiel eine Datenrelevanz. Es gibt aber auch eine nicht messbare, aber logische Relevanz, dass ich Verantwortung dafür übernehme, worauf ich mein Bewusstsein ausrichte und welche Geschichte ich daran interpretiere. Heißt, wenn ich jetzt wütend bin, ist das ja eine Energie. Mhm. Wenn ich von der Wut übernommen werde, ist es unbewusst und unklug. Wenn ich die Wut sehe und größer bin als die Wut, jetzt habe ich Wut als Antrieb. Aber ich gehe damit nicht anderen auf den Sack.
Ja.
Es ist auch mit der Aggressivität. Wir Männer, war früher, dass man Männern zugesprochen hat, muss man nicht Männern zusprechen. Aber da wollten wir irgendwann die Aggressivität wegnehmen. Klar, wenn man als Volk zwei Weltkriege angezettelt hat. Dann zu sehen, Aggressivität ist wunderschön. Es ist eine wunderschöne Kraft, wenn ich größer bin als mein Biss, meine Aggressivität. Mhm. Aber dann habe ich auch einen Punch. Mhm. Weil jeder, der was gestalten will, jeder, der was bewegen will, der braucht auch eine Antriebskraft. Angst. Wunderbar. Bin ich größer wie die Angst, habe ich Angst als Antriebskraft. Wut, Aggression, ne? Und dann sprechen wir von transformatorischen mentalen Fähigkeiten.
Und du hast es gerade gesagt, bin ich größer als die Emotion. Ja. Ne? Also das finde ich eben auch eine sehr schöne Einschätzung. Man sieht aber auch daran, finde ich, dass wenn man so auf den ersten Blick sagt, na gut, dann engagiere ich Boris Gründel, dann spricht er ein bisschen über Verantwortung, dass es sehr viel multidimensionaler ist. Es geht also nicht nur um die nach außen gerichtete Verantwortung, die sich zeigt, sondern es geht ja auch wirklich um diese innere Reise. Also dieses Menschen sich entwickelnde, was ich ja dann sowohl in mir habe, als auch bei anderen letztendlich habe. Was war denn so persönlich nochmal gesprochen, so einer der Momente, wo du für dich gemerkt hast, dass das deine mit Abstand vielleicht wichtigste menschenentwickelnder Moment für dich selber war, durch den sich womöglich danach wirklich also viele deiner Narrative oder wie auch immer komplett verändert haben?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn einem 90% genommen wird, Muskulatur und Sozialhilfe drei Jahre, dann, was machst du denn? Ja. Also du hast ja eigentlich gar keine Chance. Und dann tut sich eine Tür auf. Und der Vorteil ist, du musst dich nicht entscheiden, weil es gibt nur eine Tür.
Ja.
Und dann gehst du in diese Türe rein und dann ergibt sich dann die nächste Option. Und ich habe eben immer gemerkt, wenn ich mich auf das konzentriere, was ich beeinflussen kann. Mhm. Und übrigens war ich ganz stolz auf diese Differenzierung Einflussbereich und Interessenbereich, bis ich es bei Marcus Aurelius vor 2.500 Jahren
dachte. Ich dachte, du sagst ja The Seven Habits sozusagen.
Ja, da kommt es natürlich nochmal.
Ja, ja, genau,
in der Recherche haben es die Stoiker als erstes, dann danach Epikur intensivst beleuchtet. Mhm. Und dann sage ich, ja super, also bist du doch nicht der Autor, der es als erstes gefunden hat. Aber dann ist es klar, und es ist wirklich so, auch wo sind Parkplätze, wo sind sie nicht, wo sind Treppen, wo sind sie nicht. Dieser schon geistige Extremismus in mir, nur zu sehen, was kann ich beeinflussen, und dann alles andere nehme ich zur Kenntnis. Was mich zu einer sehr intensiven und auch extremen Person macht, das ist mir schon klar. Ich brauche für jeden Tag 10-mal mehr Energie, bin trotzdem Unternehmer, manage mein Leben. Und viele reden von Stress, da muss ich halt lachen. Ich frage mich, von welchem Stress redest du? Weil Stress kann auch eine innere Empfindung sein. Aber indem ich mich mit Dingen emotional nicht belaste, die ich nicht beeinflussen kann, gehe ich natürlich in eine Schule des Verantwortungsbewusstseins. Und dann sage ich auch nicht, jemand übernimmt Verantwortung oder nicht. Das ist ein großer Denkfehler, ja oder nein. Sondern in welchem Kontext, wie? Und jetzt bekomme ich einen ganz anderen Strauß an Differenzierung. Und darüber geht es auch, Unternehmen oder Menschen zu befähigen, Verantwortungsbewusstsein bei sich und bei anderen ganz konkret zu entwickeln, indem ich in eine Differenzierung der Wahrnehmung über Verantwortung eintrete. Und im Kern, wenn man mich engagiert, ist eigentlich das Hauptergebnis, das übrig bleibt.
Und vielleicht ist es eine unglaublich bemerkenswerte Kraft, die auch daraus kommt, weil ich habe tatsächlich das Privileg gehabt, auch mit anderen Menschen zu sprechen, die beispielsweise extreme Kälte auf der Straße auch erlebt haben und Ähnliches. Ja. Und ich habe das am Anfang nie verstanden, bis ich irgendwann gesehen habe, dass eigentlich alle wirklich erfolgreichen Unternehmer den Keller in einer Tiefe gesehen haben, der für viele Menschen, also das muss man auch nicht zwingend erleben, aber man hat den Keller gesehen, dachte, es ist der Keller und dann kam sozusagen der nächste Keller, weil sich daraus andere Werte entwickeln. Dankbarkeit, Intimität auch zu sich selber, Wertschätzung, Demut und Ähnliches. Das als Überleitung zur Frage, was glaubst du denn, wer bist du geworden durch diese Umstände, die du erlebt hast, der du vielleicht ohne diese Erlebnisse hättest nicht werden können?
Es war ein Beschleuniger. Wir sagen ja, alles ist möglich, ich glaube das nicht. Ich nehme an, wir haben, die Wissenschaft unterstützt uns mit Daten, aber wer weiß, was in 10, 20 Jahren rauskommt. Momentan heißt es, 50% an uns kommen ran und können entwickeln, 50 können wir nicht. Und das ist jetzt eben ein Guess, also eine Annahme, dass sich durch das Leid und durch die extremen Widerstände die persönliche Entwicklung einfach intensiviert hat. Das heißt, ich bin jetzt 59 und habe vielleicht einen Zustand, den ich später erst mit mehr als 80 gehabt hätte. Mhm. Eigentlich dieses permanent, ich sag's jetzt einfach mal, Scheiße fressen und Gold ausspucken, macht dann was mit dir. Und das hat einfach die Zeit reduziert. Das ist das, was sich dann mitentwickelt hat. Also die 50% Einfluss. Aber ich würde gern sagen, ich habe das selbst gemacht. So, glaube ich nicht. Ich denke, das sind eben auch Anlagen, die vielleicht einem gegeben wurde. Das kann man dann rational oder eben auch spirituell drüber nachdenken. Das ist egal. Im Endeffekt bin ich nur dankbar, dass ich diese Anlagen habe, dass ich dieses Schicksal so annehmen und transformieren konnte.
Du hast dich vorhin als durchaus extreme Person noch beschrieben. Du hast gerade etwas beschleunigend gesprochen. Und was mir, und das muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen rüberkomme, aber was mir aufgefallen ist, wenn Menschen bestimmte Erfahrungswerte gesammelt haben, dann ist es ihnen wirklich komplett scheißegal, um es mal ganz deutlich zu sagen, was andere über sie denken oder nicht. Und ich meine das ganz respektvoll, aber ich finde, diese Energie strahlst du auch aus, zu sagen, ich kann dir was sagen oder auch nicht, ob es andere ist, mir vollkommen egal. Also ich würde das gerne nochmal so auf die Zusammenarbeit womöglich mit übertragen. Was sind die Vorteile, wo du sagst, was ein Unternehmen genau daraus ziehen kann? Weil ich habe wirklich so eine ganz klare Energie, die ich fühle, ist, ob zu sagen, ob du mir den nächsten Auftrag gibst oder nicht, ist mir vollkommen mumbo. Ob dies oder nichts, ich habe ganz andere Themen gelöst. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Ich bin Herr, ich helfe euch auch gerne. Aber ich muss mich weder aufdrängen, muss mir noch irgendwas im Leben beweisen, noch irgendwas anderes. Was sind aus deiner Sicht so die großen Vorteile, die für eine Zusammenarbeit genau daraus resultieren? Weil ich scheine nicht ganz falsch zu liegen, wenn ich dir beim Lachen zugehört habe.
Nee, es ist die Klarheit. Also ein Unternehmer hat zu mir gesagt, in dem Moment, wo ich dich einfange, bist du für mich nutzlos.
Und der hat es auf den Punkt. Schönes Kompliment. Ne? Ja, schönes Kompliment. Ja.
Er hat es auf den Punkt gebracht. Also kann ich wirklich der Idee des menschlichen Wachstums dienen? Oder muss ich mich anbiedern, um einen Auftrag zu kriegen? Das kennen wir alle, habe ich auch gemacht. Ja? Jetzt bin ich im 24. Jahr, glaube ich so seit 9 Jahren, muss ich nicht mehr arbeiten. Also ich bin freiwillig hier. Und dann ergibt sich einfach eine innere Freiheit. Und in dieser inneren Freiheit ergibt sich aber auch eine hohe Attraktivität der Aussage. Weil es heißt ja, also richtig wertvolle Rückmeldungen sind sehr wertvoll und freie. Und wenn jemand so weit ist, dass er die Bereitschaft hat, wirklich noch tiefer in sich reinzugehen, wo er bis jetzt nicht war, dann braucht er jemanden, der ihn dahin führen kann und am besten, der auch vielleicht schon selber da war. Und also zum Beispiel, ich mag das jetzt vor zigtausend Reden, das kommt ja ab und zu mal vor. Ja. Herr Jürgen war irgendwie mal auf Englisch in Litauen, 14.000 oder 15.000 Leute, das ist natürlich was. Aber das ist ja nur ein kurzes bisschen so ein Bu-Bu-Bu-Bu und hoch, was war da? Ist interessant, viel interessanter ist, wenn man wirklich intensiv über längere Zeit zusammenarbeitet.
Ja, und insofern kann man fast sagen, Sie dürfen sich also heute da draußen an den Kopfhörern oder an den Lautsprechern entscheiden, ob Sie vielleicht den Mut haben. Einen, ich habe es mir gerade mal aufgeschrieben, du bist ab sofort für mich der Entwicklungsrebell, also einen Entwicklungsrebellen ins Haus holen, der eben sagt, solange du mich nicht fassen kannst, solange du mich in kein Muster packen kannst, mache ich hier eigentlich einen guten Job. Und darauf muss man Lust haben. Aber ich glaube, das ist das, was Wachstum auszeichnet. Wachstum muss man wirklich wollen. Ja. Und ich glaube, viele reden immer von Wachstum und grapschen es dann irgendwie so auf den Wühltischen von irgendwelchen Business-Bingos hin und her. Aber dieses wirkliche Wollen, da durchzugehen und Ähnliches, das ist nochmal eine Qualität an sich. Aber du möchtest was ergänzen,
dass ich das sage. Ja, das Aldous Huxley, wenn ich das richtig gesagt habe. Ne? Er hat das so richtig auf den Punkt gebracht mit dem Aphorismus, wenn ich ihn richtig zusammenbringe, ist, wenn du so tust, als würdest du die Menschen zum Denken bringen, dann lieben sie dich. Wenn du sie wirklich zum Denken bringst, dann hassen sie dich. Sie wollen auch manchmal mit Fortbildungen, das ist so, sagen wir auch gemessen, mehr sich gut fühlen für das, was ich schon bin und weniger einladen in das, was sie sein könnten. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Es ist nur eben fataler Fehler, wenn ich denke, ich will mich weiterbilden, will aber eigentlich nur Bestätigung, weil ich noch nicht bewusst bin. Und das ist okay. Und dann kann man das auch sichtbar machen und kann sagen, okay, geh doch hin und hol die gute Gefühle. Aber sag nicht, du willst wachsen, weil du willst
absolut,
es nicht.
Absolut, bin ich völlig bei dir. Und meine Erfahrung ist, dass in dem Moment, wo wir genau diesen Job letztendlich auch tun und den Menschen Räume aufmachen, wo sie vielleicht selbst von sich überrascht sind, gibt es aus meiner Erfahrung heraus immer diesen Moment, an dem man sich entscheiden darf, bin ich größer als das Eingeständnis, dass ich bisher jede Menge Chancen verkackt habe, um es mal auf Deutsch zu sagen.
Ja, schön gesagt.
Also bin ich größer, weil du hast vorhin auch gesagt, bin ich größer als meine Angst und so. Und ja. Ich gesagt, schließt das also diese Art und Weise und sage, bin ich größer als diese Erkenntnis. Und ich glaube, wenn wir das dann integrieren können, dann kann auf einmal daraus auch dieser Mut und diese Leidenschaft und dieses Wollen auch entstehen, zu sagen, so, und jetzt gehe ich wirklich in die Verantwortung rein und jetzt reicht es mir und jetzt komme ich und jetzt packe ich Verantwortung für mein Leben auf den Tisch.
Und das in einem Unternehmen in der Weiterbildung sichtbar machen, dass ich wirklich Weiterbildung lohnt und es ist nicht nice to have, wenn wir Kohle haben, machen wir ein bisschen Fortbildung und dann abends noch Bowling und trinken ein, sondern dass Weiterbildung ein need to have wird.
Ja.
Also ich war schon immer positiv anstrengend, schon vor 24, 25 Jahren. Weil die Leute gesagt, nein, du musst hubi, bubi, bubi machen, habe ich nie gemacht. Und interessanterweise hat sich dort immer einen Kunde gefunden, der auch schon so weit war. Und inzwischen ist es ein Markenkern.
Ja. Also wenn Sie Lust haben auf positive Anstrengung, dann sagen Sie gerne Bescheid. Schauen Sie auf www.speakers-excellence.de. Da finden Sie alle Kontaktdaten. Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns, schreiben Sie uns eine E-Mail, schicken Sie einen Brieftaube, wie auch immer. Und dann stellen wir gerne den Kontakt zwischen Ihnen und Boris Grundl her. Ich danke dir für das Gespräch. Danke, dass du da warst. Und Ihnen da draußen viel Erfolg. Teilen Sie den Podcast gerne. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, auch in der nächsten Folge wieder reinzuhören. Bis dann, machen Sie es gut. Danke dir, bis dann. Tschüss.
Hat Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@speakers-excellence.de. Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.
Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.